Nirgendwo im Kreis Hildesheim hat die AfD so viele Wähler wie in Bokenheim. Und bei der Kommunalwahl am 13. September tritt nun erstmals auch ein AfD-Direktkandidat an, um Bürgermeister zu werden. Noch ist der parteilose Rainer Block im Amt. Der 64-Jährige hat seit seinem Antritt 2015 direkt erlebt, wie die AfD immer stärker wurde. Aus einer anderen Perspektive beobachtet und analysiert Alexander Hensel schon lange die Politik und Strategien der AfD in Niedersachsen und bundesweit. Der 42-Jährige arbeitet am Zentrum für Demokratieforschung der Uni Göttingen. In dieser Podcast-Folge trifft der Wissenschaftler auf den Praktiker. Wie sinnvoll ist die Brandmauer zur AfD noch? Und kann sie auf kommunaler Ebene nach dieser Wahl überhaupt noch funktionieren? Wie gefährlich ist die AfD? Und welche Bedeutung hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für Niedersachsen? Und warum ist ausgerechnet Bokenheim so anfällig für die AfD? Block und Hensel sprechen Klartext, ordnen ein und liefern Prognosen. Mein Name ist Jan Fuhrhoop und das ist Hat's gehört, Thema der Woche mit einem Wahlspezial.
Hat's gehört.
Herr Block, Sie sind noch Bürgermeister in Bokenheim, hören auf, treten nicht wieder an bei der Kommunalwahl, haben sich aber neulich, als wir das Hartz-Forum veranstaltet haben, die Podiumsdiskussion mit den fünf Kandidaten und Kandidatinnen, die jetzt antreten und Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen werden wollen, also Nachfolge von Ihnen, das haben sich angeschaut im Publikum. Da waren ungefähr 200 Wählerinnen und Wähler zu Gast und Besonderheit ist auch, dass erstmals die AfD einen Direktkandidaten ins Rennen schickt in Bokenheim. Wie haben Sie so grundsätzlich die Atmosphäre in der Halle erlebt während der Veranstaltung?
Also vorab erstmal, ich hätte nicht hingehen sollen. Ich habe es mir vorgenommen hinzugehen, weil ich natürlich auch Wähler bin.
Ja.
Und dementsprechend mir auch ein Bild von den Kandidatinnen und von Kandidaten machen möchte, um zu gucken, wo mache ich letztendlich mein Kreuz hin. Aber ich hätte nicht hingehen sollen. Und warum hätte ich nicht hingehen sollen? Zum einen bin ich noch amtierender Bürgermeister tatsächlich und das ist Wahlkampf. Also es ist logisch, dass jeder der Kandidaten es anders machen will, besser machen will, dass gesagt wird, vielleicht was Schlechtes. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht als Eingriff aufs eigene Person oder sein Wirken in den letzten 11 Jahren auffasst dann auch. Hm. Und das Zweite ist tatsächlich, es wurden zum Teil von den Kandidaten dort Sachen dargelegt, die entweder rechtlich oder tatsächlich auch falsch waren tatsächlich. Und da musste ich wirklich innehalten, dass ich nicht dazwischen rufe. Zweimal habe ich es, glaube ich, dann auch tatsächlich gemacht, weil dann ging es tatsächlich nicht anders. Ich musste sagen, hier, das geht so nicht, das ist einfach falsch, was da gesagt wird. Aber okay, das ist dann so. Aus dem Grund hätte ich nicht hingehen sollen. Ich glaube, die Stimmung war gelöst, die Atmosphäre war gelöst. Von den Kandidaten her, ich habe jetzt nicht so wahrgenommen, dass die hypernervös waren oder so weiter. Und positiv überrascht hat mich Carsten Lange und Katharina Spengler. Ich finde, die haben da ein gutes Bild abgegeben. Zu Herrn Müll von der AfD als Bürgermeister gerade kommen wir bestimmt noch dann. Ich war überrascht, dass er gleich bei der Frage, die Sie gestellt haben, warum er sich ausgerechnet die AfD als Partei ausgesucht hat, wo er vorher doch politisch nicht aktiv war, dass er gleich in diese Opferrolle reinkam, so nach dem Motto, ich wusste es, jetzt wird gegen die AfD geschossen und. Hat mich ein bisschen überrascht. Also da hätte ich ein bisschen mehr Professionalität erwartet.
Angesichts der Wahlergebnisse der AfD bei der letzten Bundestagswahl, da hatte die AfD bei den Zweitstimmen, war sie nirgendwo im Kreis Hildesheim so stark wie in Bokenheim mit knapp 30%. Insofern war auch zu erwarten, dass im Publikum der Anteil von offensichtlichen AfD-Anhängern relativ groß sein würde. Das war auch so durchaus, was man an Zwischenrufen und Applaus für den AfD-Kandidaten gemerkt hat. Jetzt kurze Prognose vielleicht. Was glauben Sie, bei dieser Kommunalwahl, die AfD im Stadtrat war die AfD bisher gar nicht vertreten. Was glauben Sie, wie groß die Fraktion nach der Wahl sein wird?
Ich glaube, bei der letzten Kommunalwahl wäre die AfD schon reingekommen in den Stadtrat, wenn sich jemand hätte aufstellen lassen. Dann wäre das schon möglich gewesen, bin ich relativ sicher eigentlich. Man muss jetzt natürlich schauen bei der Wahl, ist natürlich abhängig von der Wahlbeteiligung. Ich glaube, sie wird recht hoch sein natürlich. Also bei den Parteien kommt es darauf an, wie sie ihre eigenen Wähler mobilisieren. Geht bitte zur Wahl und macht das Kreuz an unserer Stelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Meine Einschätzung ist, dass die AfD nicht so hoch abschneiden wird wie bei den letzten Wahlen. Also ich verfolge das die letzten Wahlen generell. Es gibt eigentlich nur eine Partei, wo der Pfeil des Graphen nur nach oben geht. Das ist die AfD, die eigentlich von Wahl zu Wahl immer mehr Prozente eigentlich holen. Ich glaube, dass sie aktuell ungefähr so dann bei 25% liegen wird. Wenn ich mir gucke, der jetzige Rat ist ein 25er-Rat, also die stärkste Fraktion ist die CDU-Fraktion. Nach meiner Einschätzung wird sie das auch bleiben, sie wird Stimmen verlieren, aber sie wird auch stärkste Fraktion bleiben. Die meisten Sitze verlieren wird nach meiner Einschätzung die SPD tatsächlich. Ich glaube, sie wird dem allgemeinen Trend tatsächlich hier auch folgen. Und die AfD schätze ich ein, dass sie so 5 bis 6 Sitze tatsächlich holen wird für den Stadtrat. Auch Ortsrat, für den Ortsrat Buckenheim, das ist der größte Ortsrat mit 9 Sitzen. Auch da sind sie, glaube ich, mit 11 Kandidaten haben sie aufgestellt. Das ist wirklich viel. 11 Kandidaten. Mhm. Und da habe ich die Befürchtung, dass wir eventuell einen AfD-Ortsbürgermeister haben werden. Also die Möglichkeit schließe ich hier tatsächlich nicht aus. Mhm. Aber Ausgangsfrage, ich glaube tatsächlich, die CDU wird Sitze verlieren, nicht so viel, 8 bis 9 ungefähr, SPD 4 bis 5 wird sie sich einpegeln, AfD 5 bis 6 und dann der Unsicherheitsfaktor ist diese neue Wählergruppe, Heimat Zukunft Amberger, kann ich schwer einschätzen, aber auch die werden doch bestimmt 3.
Kandidaten, ja, genau. Unterstützt, ja.
Das ist meine Einstellung. Okay. Ich lege mich relativ genau fest, ja. Aber ich glaube, das könnte auch wirklich so eintreten.
Sie dürfen ja ganz gutes Gespür haben.
Ja.
Sie sind da dicht dran. Herr Hensel, welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht jetzt die Kommunalwahl, die niedersächsische, insgesamt für die Politik im Land und besonders für die AfD in Niedersachsen? Ist sie eher so ein Stimmungstest oder ist das schon ein Schritt zum weiteren langfristigen Ausbau der Macht der AfD in Niedersachsen?
Ich würde sagen, die Kommunalwahl, die jetzt ansteht, ist immer beides. Ein Jahr vor den Landtagswahlen ist das ein Stimmungstest. Glaube ich nicht ob, sondern wie stark die AfD von dem momentanen Bundeshof, wie stark sie von der politischen Dynamik in Sachsen-Anhalt eigentlich profitieren kann. Wie hoch das genau ist, wird sich zeigen. Das ist interessant, weil Niedersachsen überhaupt für die AfD jetzt ja kein leichtes elektorales Revier ist. Also die Partei hat hier über Jahre seit der Gründung eigentlich ganz überwiegend immer unterdurchschnittlich abgeschnitten. Wir haben das zuletzt bei der Bundestagswahl gesehen, ne, wo die AfD in Niedersachsen mit 17,8% dann ja doch deutlich unter dem Bundesschnitt lag und dann auch nochmal irgendwie knapp 15 Punkte unter dem Ostergebnis der AfD lag. Das heißt, es ist interessant, kann sie eben diesen Rückstand in Niedersachsen aufholen. Hinzu kommt, überhaupt, das gilt jetzt nicht nur für Niedersachsen, sondern überhaupt für die AfD im Westen insbesondere. Es gibt eine Diskrepanz zwischen den Ergebnissen auf Bundesebene oder bei Bundestagswahlen und Landtagswahlen auf der einen Seite und Kommunalwahlen auf der anderen Seite. Da schneidet die AfD bislang deutlich schlechter ab. Das gilt ja auch für Niedersachsen, wo die AfD 2021 bei der Kommunalwahl insgesamt, ich glaube, 2,2% bei den Gemeindewahlen und 4,6% bei den Kreiswahlen geholt hat. Das war ja ein eher schwaches Ergebnis. Im gleichen Jahr hat sie, glaube ich, so 11% bei den Bundestagswahlen gehört. Insofern ist interessant, kann die AfD, wie wir es in Teilen schon im Osten sehen, jetzt diese Lücke schließen? Kann sie sozusagen auch auf kommunaler Ebene nachziehen, wo die Uhren und die Parteipräferenzen ja so ein bisschen anders gelagert sind als im Land und im Bund?
Das heißt, so wie Herr Block das gerade prognostiziert hat, dass die AfD da konkret von 0 auf bis zu 6 Sitze kommt im Stadtrat. Ist interessant für Sie, zu der Einschätzung eines Praktikers, eines Bürgermeisters vor Ort, der das wahrscheinlich ganz gut mitbekommt, wie die Stimmung so ist?
Das ist natürlich total spannend, weil wir eben das wissen wir auch aus Umfragen, die wir am Institut regelmäßig machen, im Niedersächsischen Demokratiemonitor, dass die Leute, die befragten Niedersachsen mit der Bundesregierung, mit der Politik der Bundesregierung unzufrieden sind, sehr viel zufriedener mit der Landespolitik sind und noch zufriedener mit der Kommunalpolitik sind. Insofern kann man nicht immer 1:1 sagen, was passiert da. Allerdings, wenn ich die Dynamik jetzt sehe, wenn ich eben auch höre oder lese, dass es Umfragen in Hannover gibt, die die AfD da mit 20% taxieren, können wir schon mit einem enormen Zugewinn kommen. Wie hoch der in Buckenheim ist, wissen die Leute, die vor Ort die Konstellation im Blick haben, natürlich besser als ich. Ich finde den zweiten Punkt, nachdem Sie gefragt haben, spannend. Was bedeutet es strategisch für die AfD eigentlich, die Kommunalwahl? Und Da kann die AfD in der momentanen Konstellation, jetzt mal egal, ob sie mittelmäßig oder stark hinzugewinnt, in jedem Fall oder kann, erzielt sie höchstwahrscheinlich einen Erfolg, weil sie bisher ja in der Breite kommunalpolitisch relativ schlecht, eher lückenhaft aufgestellt ist. Sie hat kaum besonders große, besonders schlagkräftige Fraktionen. Sie hat es oftmals nur mit 2 oder 3 Vertretern in Räten oder eben in anderen kommunalen Einrichtungen oder kommunalen Zusammenhängen vertreten. Und insofern hat sie erstens die Möglichkeit, sich strukturell zu konsolidieren, strukturell in der Breite überhaupt erst politisch handlungsfähig zu sein. Das heißt, da zieht Niedersachsen jetzt typisch für den Westen jetzt erst eigentlich nach und vollzieht einen Prozess, den wir im Osten eigentlich schon beim letzten Kommunalwahlzyklus gesehen haben. Vielerorts ist die AfD ja sozusagen nicht nur eine starke, sondern sogar eine dominante Kraft. Davon ist Niedersachsen noch weit entfernt. Aber es kann sich da was verändern. Und daran anschließend ist eben spannend, da werden wir wahrscheinlich später ja noch drüber reden, ist die AfD in Niedersachsen im Zuge dieser Gewinne in der Lage, eigentlich die kommunalpolitischen Potenziale zu heben? Kann sie das, was die Arena der Kommunalpolitik ihr bietet, an Möglichkeiten zur Normalisierung, zur gesellschaftlichen Verwurzelung, auch zur Etablierung am Ende, kann sie das nutzen? Dafür ist die Wahl sozusagen jetzt die Voraussetzung. Aber ob ihr es gelingt, ob sie das organisatorisch hinkriegt, ob das auch die Kandidatinnen und Kandidaten hinkriegen, das wird sich natürlich dann erst nach der Wahl zeigen.
Wie sind Ihre Einschätzungen, wie relevant ist denn dafür, für diesen Ausbau der Basis, wie gut das Personal vor Ort ist für die AfD? Reicht es, dass der Trend jetzt bundesweit oder jetzt speziell in Sachsen-Anhalt, auch wo eine Woche vor Niedersachsen der Landtag gewählt wird, Landtagswahlen sind, reicht das aus, dass der Trend quasi für die AfD an sich rüberschwappt und bis nach unten schwappt in die Kommunen? Oder ist es sehr relevant, welche Personen vor Ort aufgestellt werden? Oder interessiert die Wähler das gar nicht so sehr, sondern das reicht, wenn eine AfD steht und ob derjenige, diejenige, der dann antritt, kommunal wirklich was kann? Inhaltlich ist dann relativ egal.
Naja, bisher war es so, dass die AfD in Wahlen vor Ort, zum Beispiel bei Direktkandidaturen, oft auch mit Kandidaten erfolgreich war, die wenig bekannt waren, die vor Ort sich noch nicht eingemischt hatten, die also nicht mit Personenkompetenz, mit personaler Ausstrahlung oder eben personellem Vertrauen oder so gepunktet haben. Das haben wir immer wieder gesagt. Im Nachhinein haben dann Medien, andere Politikerinnen und Politiker gesagt, hey, wer ist denn das eigentlich, der jetzt auf einmal da gewählt worden ist? Das heißt, die AfD schwimmt auch bei der Kommunalwahl eben oder bei der Kommunalwahl natürlich auf dem Hype, auf dem sie aktuell ist. Jetzt gerade in Sachsen-Anhalt ist natürlich, da kann man nicht oft genug betonen, jetzt eine Woche vorher eine irrsinnige Dynamik, die wir sonst im Kontext von Kommunalwahlen in der Form nie haben. Ich glaube aber, dass es wichtig ist für die AfD, vermittelbare, auch pragmatisch, vernünftig wirkende, ausstrahlungsfähige Kandidaten auch auf kommunaler Ebene zu haben, um eben da sich auszuweiten, um auch in Konkurrenz tatsächlich zu treten mit zum Teil ja vor Ort noch vorhandenen klassischen Wählerbindungen, die es ja, die erodieren, klar, das ist nicht mehr so wie früher, aber sowas gibt es vor Ort natürlich noch, um also über ihr Milieu hinaus zu oder über ihre Wählerschaft hinaus zu mobilisieren, sind Kandidaten vor Ort mit einem entsprechenden lokalen Profil, die bekannt sind, die verwurzelt sind, die authentisch vor Ort sprechen können, wichtig, um eben gerade Nichtwähler, auch Wähler, die enttäuscht sind von anderen Parteien, an sich zu ziehen, aber vielleicht auch eben in die Konkurrenz mit den anderen Parteien zu treten, weil das ist was Interessantes, was wir in Niedersachsen überhaupt sehen. Die AfD ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen zur drittstärksten Kraft geworden. Wir haben oftmals ja noch einen Wettbewerb zwischen CDU und SPD als große Volksparteien. Wir haben noch eine klassische Struktur in Niedersachsen. In der Forschung sagen wir ein dualistisches Parteiensystem. Und in den letzten Jahren beobachten wir, da treten nicht mehr SPD und CDU primär gegeneinander an, sondern die AfD kommt als Konkurrent da rein und setzt sich sozusagen in die Mitte rein. Und das Interessante ist, dass sie das sowohl in Gegenden tun kann oder in der Lage dazu ist, die SPD-Hochburgen klassischerweise sind, als auch in vielen CDU-Hochburgen, etwas mit Einschränkungen, aber auch da sehen wir solche Phänomene. Mhm.
Man hat ein bisschen den Eindruck, überregional, aber auch hier vor Ort, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, dass es bei den Vertretern der bisherigen großen Platzhirsche, SPD, CDU auch, dass das mitunter noch nicht ganz angekommen ist, dieser Wandel, das zu verstehen und wie man dem begegnen kann. Und dass auch die Unsicherheit da ist, wie geht man damit um? Also nicht mit der Bundes-AfD, dem Trend, den man vielleicht leichter wegignorieren und diskutieren kann, sondern direkt mit den AfD-Vertretern vor Ort. Und da gibt es also verschiedene Wege, damit umzugehen. Jetzt nochmal konkret zu der Podiumsdiskussion in Bokenem war es zumindest bemerkenswert, dass auf die Frage, wie man als Bürgermeister oder Bürgermeisterin nach einer Wahl mit der AfD-Fraktion im Rat umgehen würde, haben die meisten Kandidaten sehr deutlich gesagt, so ja, zum Wohle der Kommune sinngemäß, wenn ein Antrag der AfD gut ist inhaltlich, dann muss man da einfach zustimmen. Nur der SPD-Kandidat hat ganz klar gesagt, er wird nicht mit einer gesichert rechtsextremen Partei abstimmen. Die anderen Kandidaten, also CDU, der Parteilose und die grüne Kandidatin, die ein bisschen verdruckster, aber letztlich hat sie das auch gesagt, sie würde dann durchaus mit zustimmen. Hat sie dieses klare Bekenntnis überrascht, Herr Block?
Bei Carsten Lange hat mir das überhaupt nicht überrascht.
Der SPD-Kandidat, genau.
Er hat dann noch nie einen Hehl draus gemacht. Er hat ja gesagt, mit den Rechtsextremen werde ich nicht zusammenarbeiten. Da gibt es keine gemeinsame Beziehung, sage ich einfach mal. Das war recht deutlich. Bei den anderen, gerade auch Frau Bunk, hat sich sehr, also von den Grünen, hat sich sehr gewundert. Mensch, wie gehe ich denn damit um? Ich glaube, sie mussten da 4-5 Mal nachfragen, er da wirklich mal eine klare Bekenntnis dann dahin kann. Das ist ja wirklich die Schwierigkeit, dass ich mit Vertretern einer rechtsextremistischen Partei, egal ob rechts- oder linksextremistisch, das ist egal, Extremismus ist, finde ich, auf alle Fälle schädlich. Es ist schwierig, zusammenzuarbeiten. Die AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind, gegen unsere Werte sind und so weiter, das ist schon schwierig. Ich glaube nicht, dass Felix Moll rechtsextrem ist. Ja, er ist rechts, aber auf keinen Fall rechtsextrem. Das ist ja mit Sicherheit nicht und das macht die Sache ja problematisch. Und die zweite Sache ist, wir sind halt nicht auf Bundes- oder Landesebene, sondern wir sind ja auf kommunaler Ebene. Und da muss ich mich schon mit den Vertretern der Partei austauschen. Ich glaube, es ist auch ein Fehler bislang gewesen, dass man diese Brandmauer so deutlich gezogen hat und gesagt hat, mit der AfD rede ich nicht. Das finde ich, es ist zu plump. Ich habe auch viele junge Leute, die mir gesagt haben, Mensch, Herr Block, man muss sich doch mit denen auseinandersetzen. Man kann nicht einfach nur sagen, die sind rechts, mit denen rede ich nicht. Das funktioniert nicht. Und das macht es halt so schwierig, hier so eine abstrakte Entscheidung zu treffen und sagen, ja, natürlich tausche ich mich mit denen aus. Ich würde es machen. Also meine Prämisse als parteiloser Bürgermeister war eigentlich immer, dass ich alle Parteien gleichermaßen behandeln. Also es hat niemand einen Vorsprung. Alle bekommen die Informationen gleichermaßen und natürlich rede und diskutiere ich auch mit allen Parteien. Ich glaube, das würde ich dann auch vor Ort weiterhin durchziehen, wenn die AfD in den Stadtrat kommt und ich weiterhin Bürgermeister wäre mit dieser Option. Also man kann sich nicht verschließen und man kann nicht sagen, bitteschön, ich rede mit euch nicht. Ich glaube, man würde aber schon das Gespräch suchen, wie ist denn deine Haltung zu deiner Landes- und Bundes-AfD. Also das würde mich schon interessieren, ob das auch differenziert von den eigenen betrachtet wird. Ja, da will ich jetzt keine Meinung zu abgeben, aber das würde mich schon interessieren. Hm.
Herr Hensel, wie sehen Sie das? Ist diese Vorgabe Brandmauer zur AfD, die von den Parteizentralen vielleicht ausgesprochen wird, ist das auch ein bisschen Wohlfall aus einer Zentrale aus Berlin oder von wo immer zu verordnen quasi? Und direkt vor Ort, wie wir gerade von dem Blog hören, ist es eben für die handelnden Lokalpolitiker eben gar nicht so einfach. Da lebt man eine Straße weiter von dem AfD-Kandidaten entfernt. Man kennt sich vielleicht, also in Bokenem hat man das erlebt, man duzt sich sehr viel, man kennt sich sehr lange, alle, die da antreten. Ne? Man ist direkt im Kontakt und man sitzt nicht irgendwo in Berlin und kann dann sagen, ich distanziere mich von allem. So einfach ist das dann eben vor Ort dann nicht. Also verstehen Sie das, dass es in den Kommunen deutlich schwieriger ist, so eine sehr dicke, feste Brandmauer aufrechtzuerhalten?
Natürlich, aus der Warte der Kommunalpolitikforschung würde man sagen, das ist ja eine typische Konstellation. Sie haben es gerade aufgeführt. Kommunalpolitik ist durch persönliche Nähe, durch Pragmatismus, durch begrenzte Reichweite bestimmt. Man will und man muss und sieht sich auch verantwortlich dafür, konkrete Probleme zu lösen. Und wenn man dann sagt, auf bestimmte Dinge gehe ich nicht ein oder bestimmte Diskussionen führe ich nicht, ist das auf kommunaler Ebene üblicherweise, es passiert ja in ganz vielen Orten in Deutschland, ein größeres Problem, sehr viel schwieriger zu vermitteln. Und das ist ja auch der Grund, warum wir zumindest die Tendenz sehen, dass die Brandmauer erstmal sozusagen von unten her, von der lokalen und kommunalen Ebene angefangen hat zu bröseln. Aktuell kommt jetzt aber ein weiteres Phänomen hinzu. Wir haben eine zunehmend laute Diskussion, die die Brandmauer ja kritisiert. Ne? Lange Zeit, natürlich gab es immer Kritik an der Brandmauer, aber wenn man jetzt eben so auch in politisch mittig positionierten Publikationen rumblättert, findet man immer mehr Beiträge, die ja sagen, hier, wir konnten bestimmte Ziele, die wir mit der Brandmauer erreichen wollten, konnten wir nicht erreichen. Oder wir haben zumindest irgendwie Kollateralschäden jetzt vorliegen, auf die wir irgendwie reagieren müssen. Und deswegen kommen, glaube ich, gerade diese beiden Dinge zusammen. Die Überzeugungskraft der Brandmauer nimmt insgesamt ab. Und wir haben diese klassischen Probleme der Kommunalpolitik. Und dennoch muss natürlich auch Kommunalpolitik klar sein. In dem Moment, da können wir gleich dann drüber reden, wenn man die Brandmauer sozusagen einreißt, abschafft, das zeigt die Forschung relativ klar, macht man natürlich auch den Weg für die Handlungsfähigkeit der AfD vor Ort frei. Ne? Also das heißt, wir sehen das in den Beispielen, in den Fallstudien, die untersucht haben, unter welchen Bedingungen etwa kann die AfD vor Ort mehrheitsfähig werden, wie kann sie auch Bürgermeisterämter etwa erlangen. Und vorausgegangen ist in solchen Konstellationen eben oft eine Aufgabe, ein Einbrechen der Gegenwehr, des Widerstands, sowohl seitens der Zivilgesellschaft als auch der Kommunalpolitik. Das ist also etwas, was man sich kauft oder einkauft damit. Und auf der anderen Seite öffnen sich natürlich Handlungsmöglichkeiten. Das ist das, was in den letzten Monaten ja immer wieder betont wird, dass gesagt wird, naja, man muss wegkommen von der Idee, die AfD nur blockieren zu wollen, sie aufhalten zu wollen, sondern man muss irgendeine Form von Zugang zu dieser Partei kriegen, irgendeine Form von Einfluss auf diese Partei kriegen. Das wirkt natürlich angesichts der Gesamtentwicklung der Partei ein bisschen, naja, sehr ambitioniert, um das vorsichtig zu sagen. Auf der kommunalen Ebene ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass eben, weil es eben auch diese Verbindungen gibt, diese Gegebenheiten gibt, über die wir gerade geredet haben, es wiederum auch natürlich Kanäle gibt, auf denen man miteinander reden kann, auf denen man eben möglicherweise auch auf einer personellen Basis anders mit der AfD ringen, streiten, diskutieren kann, als das eben auf Landesebene natürlich ist oder auf Bundesebene, wo wir sozusagen ja viel klarere, auch viel polarisiertere Verhältnisse haben. Aber das Ganze ist ein Wagnis. Das Ganze ist aber auch eine neue Situation, glaube ich, in der es bisher so ein bisschen an ganz klaren Orientierungen fehlt. Und das würde ich auch auf die Politikwissenschaft ausweiten. Es gibt sozusagen jetzt zwar irgendwie neue Modelle, die diskutiert werden, regieren mit wechselnden Mehrheiten und dergleichen. Aber es gibt sozusagen, glaube ich, noch keine Handlungssicherheit auf Ebene der Kommunen, dass Leute sagen, so machen wir das.
Ja, aber welche Option habe ich denn als Bürgermeister? Ich sage mal, ich schätze, 25% aller Wahlberechtigten in Buckenheim werden ihr Kreuz bei einem Kandidaten der AfD machen. Mhm. 25%. Da kann ich doch nicht sagen, 25%, ich rede nicht mit euch. Also es ist ja deren Stimme dann eigentlich im Stadtrat. Und da kann ich, das ist meine Finn als Bürgermeister, nicht sagen, nee, ihr seid ab sofort raus, mit euch rede ich nicht mehr, sondern bitteschön, ich rede nur mit den sogenannten demokratischen Parteien. Also nach meinem Finn, ich habe gar keine andere Option. Ich muss mich doch dann auch mit der AfD auseinandersetzen. Also ich sehe zumindest keine andere Option.
Ist das, wenn man den Gedanken jetzt weiter verfolgt, könnte man vielleicht auch sagen, auf kommunaler Ebene könnte ein AfD-Kandidat, wenn man so formulieren will, vielleicht auch noch relativ wenig kaputt machen, weil der Bürgermeister doch nicht so viel Einfluss hat. Dann auf der nächsten Ebene, wenn wir jetzt mal über Sachsen-Anhalt reden, da sagen manche ja auch, gibt die Theorie oder den Ansatz zu sagen, lass sie doch erstmal machen, sollen sie doch mal regieren und dann werden sie schon zeigen, dass sie es auch nicht können und ihre Versprechen nicht einhalten können und dann werden die Wählerinnen und Wähler das auch verstehen. Andere sagen aber eben, naja, auf der Ebene Landespolitik kann man auch schon ganz schön viel machen, also Stichwort Bildungspolitik, wie man da eingreifen kann in Lehrpläne zum Beispiel. Wie sehen Sie beide das, Herr Block, so aus Ihrer Warte? Dieser Ansatz, man soll die doch mal machen lassen, dann entzaubern die sich ein bisschen selbst, weil sie zeigen, sie können es gar nicht so. wie Sie es versprechen allen? Oder glauben Sie, das ist auch ein gefährlicher Weg?
Das hört man ja von vielen Seiten. Mensch, was ist denn daran Schlimmes? Lass sie doch mal versuchen und so weiter. Zum Teil gab es ja auch schon in Bundesländern hauptamtliche AfD-Bürgermeister und. Und die Ergebnisse werden dann aufgezeigt. Was haben sie geschafft oder was haben sie nicht geschafft? Ich glaube, die Diskussion kennt jeder. Die Frage ist, wie kann es denn oder wie gefährlich kann es denn tatsächlich sein, wenn jetzt gerade mal eine Landesregierung durch die AfD bestimmt wird? Also welche Risiken gehe ich an? Ich sage wirklich Risiko, weil ich glaube, die Tendenzen in der AfD natürlich, dass sie halt keine demokratische Partei sind, dass sie wirklich dort ja die Demokratie abschaffen wollen, auch wenn jetzt die örtlichen AfD-Wähler das nicht hören wollen, aber die sind eigentlich doch bei einigen Spitzenpolitikern klar erkennbar eigentlich. Und ich weiß nicht, vielleicht kann Herr Hensel da besser darauf antworten, welche Risiken gehe ich das tatsächlich ein. Also es wird nicht all das umzusetzen sein, was in den Wahlprogrammen steht. Wir kommen nachher vielleicht nochmal auf ein Wahlprogramm hier in Buckenhof, wo drin steht, ja, der kommunale Ordnungsdienst muss gestärkt werden und die müssen jetzt für Recht und Ordnung sorgen. Und ja, da muss er erstmal ein paar Personalstellen schaffen und Personal einstellen, um den kommunalen Ordnungsdienst, der bislang aus die Politesse besteht, tatsächlich um das neu aufzurichten. Und da muss er auch gucken, wie er das Ganze denn finanzieren will. Hm. Ja, vielleicht der Hensel. Ich gebe das Wort einfach mal weiter. Wie gefährlich ist es denn?
Eine große Gefahr in diesem Ansatz? Lass sie doch mal machen. Wird schon nicht so schlimm?
Der birgt fraglos große Risiken. Ne? Wir können jetzt fragen, welche Gefahren für die Demokratie wirft die AfD eigentlich aus? Da wird ganz oft eben so ein bisschen verwiesen auf liberale Demokratien oder sagen, wir sind ja eben nicht irgendwie nur, wir stimmen ja nicht nur ab und wählen nicht nur, sondern wir haben sozusagen ja auch einen Minderheitenschutz, viele andere Kontrolleinrichtungen in der Demokratie und es besteht die Gefahr, dass sozusagen gerade dieses liberale Element der Demokratie von der AfD angegangen wird, dass die AfD, nachdem sie an die Macht kommt, irgendwie die Wahlen abschafft und ein autoritäres Regime installiert. Das ist, glaube ich, nicht die Perspektive, auf die wir zu befürchten haben, zunächst irgendwie einmal, sondern es ist sozusagen eher die Frage, welche Folgen hat das für die politische Kultur, auch für die Rechte von Minderheiten, für den Schutz von vulnerablen Gruppen und dergleichen. Was aber jetzt in der Diskussion passiert, ist ja, was jetzt oft passiert. Wir reden eigentlich jetzt über einen kommunalen Zusammenhang und kommen natürlich verständlicherweise aufgrund der enormen Dynamik, die wir in Sachsen-Anhalt gerade haben, auf die Landesebene, ne, wo natürlich andere Kompetenzen als im kommunalen sind, wo auch die AfD, jetzt nicht nur, weil es sich um Sachsen-Anhalt und nicht um Niedersachsen handelt, aber auch als Landesverband natürlich einen anderen Ansatz, auch eine andere Profile aufweist als eine AfD in kommunalen Zusammenhängen, wo sie natürlich auch nicht überall gleich ist, aber Sie haben jetzt gerade gesagt zumindest, dass offenbar da eben ja auch immer neue Kandidaten reinkommen. Insofern macht es, glaube ich, Sinn, so ein bisschen bei der Ebene erstmal zu bleiben und zu überlegen, wie kann man denn jetzt umgehen? Mit wem geht man eigentlich um? Und dann auch die Frage, was reden wir eigentlich? Reden wir über nur den letzten Punkt, reden wir darüber, mit der AfD zu reden oder reden wir darüber, mit der AfD abzustimmen? Worum geht es eigentlich sozusagen? Das sind, glaube ich, auch verschiedene Dinge, die auch verschieden vermittelbar sind. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sicherlich die Intuition zu sagen, ein Ausschluss aus dem Diskurs ist ein Problem. Das heißt aber noch lange nicht, dass eben man mit der AfD stimmen muss, dass man sagen muss, man bindet sich an sie, um mit ihr eben politische Entscheidungen zu treffen.
Hm. Aber könnte man das dann runterbrechen, AfD-Bürgermeister, keine Ahnung, ob Felix Mull in Buckenem eine große Chance hat, also nach allem, was wir so verfolgen und nach dem Gespräch mit Herrn Block auch, kann man sich gut vorstellen, dass Herr Mull vielleicht in eine Stichwahl kommt zumindest. Also können wir das so runterbrechen, Hensel, ein AfD-Bürgermeister in einer Kommune wäre nicht so schlimm, weil er nicht so einen großen Einfluss hat. Ein Ministerpräsident wäre schon deutlich schwieriger, AfD-geführte Landesregierung und AfD-Bundesregierung wäre dann das Allerschlimmste. Also muss man das so abschichten? In der Kommune muss man irgendwie, vielleicht kann man damit leben und da kann man dann drauf setzen, dass der ein vernünftiger Praktiker ist, weil er sich wirklich um seine Kommune vor Ort sorgt. Und je höher man kommt auf der Ebene Land, Bund, desto dramatischer wäre das dann, die Folgen, die es haben könnte?
Naja, nochmal, wenn wir schauen, was passiert denn eigentlich? Sehen wir, dass bei einem Teil, also nicht alle Fälle sind erforscht, aber bei den mir bekannten Fällen, wo die AfD vor Ort so stark wird, dass sie in den Bürgermeisteramt gekommen ist, sie ein Stück weit, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, ihr Verhalten auch angepasst hat, weil sie eben, ne, Sie haben gerade das Wort Stichwahl angesprochen, sie muss in der Stichwahl über ihre Wählerschaft hinaus mobilisieren sein. Sie muss vermittelbar sein, damit auch andere Parteien oder die Anhänger anderer Parteien sie wählen und dann sie eine Mehrheit kriegen kann. Und das in der Praxis führt das zumindest bei den wenigen Beispielen, die wir kennen, in Teilen dazu, dass die AfD sich oder dass AfD-Kandidaten eben sich schon im Wahlkampf, auch schon in der politischen Auseinandersetzung, und das passiert eben nicht nur in den wenigen Wochen des Kommunalwahlkampfs, eben anfangen anzupassen, pragmatischer zu werden. Das heißt nicht, dass wenn sie vorher glühende Ideologen waren, dass sie sich unbedingt irgendwie substanziell deradikalisieren. Es kann aber sein, dass sie sich strategisch mäßigend aufstellen oder gemäßigter aufstellen, als sie das vorher gemacht haben. Und dann ist eben genau das im Gange, was wir eben in der Forschung immer, ne, als so die demokratische Inklusionsthese beschreiben, nämlich die Integration von der populistischen radikalen Rechten durch Verfahren, durch Konstellation, durch Wettbewerb. Allerdings ist zu sagen, das muss nicht funktionieren. Wir wissen nicht, ob das funktioniert. Wir sehen es auf ganz obener Ebene bei Trump, bei anderen Regierungen der populistischen radikalen Rechten, dass dieser Mäßigungsprozess kein verlässlicher Prozess ist. Aber an irgendeiner Stelle muss man ja eben ansetzen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, jetzt irgendwie vor Ort zu sagen, wir wollen das nicht, dass die AfD den Bürgermeister stellt. Das liegt ja nicht in der Macht der Kommunalpolitik, sondern das wird ja von den Wählerinnen und Wählern entschieden.
Genau. Von mir, wie gesagt, noch eine Anmerkung nochmal. Ich bin ja noch amtierender Bürgermeister, also ich werde hier keine Wahlempfehlung oder sowas abgeben. Darf ich natürlich auch nicht, werde ich auch nicht machen. Der Wähler muss sich schon selbst sein eigenes Bild machen und dann entscheiden halt, an welcher Stelle er sein Kreuz denn tatsächlich macht. Ich glaube schon, also wo habe ich gesetzgebende Kompetenzen tatsächlich? Das ist natürlich im Bereich einer Landes- oder Bundesregierung ganz anders als tatsächlich auf kommunaler Ebene. Wir sind immer an Recht und Gesetz gebunden. Wir können natürlich Erlasse, Verordnungen und so weiter, die aber auch nur im Rahmen des geltenden Rechtes, das sind ja die Leitplanken links und rechts, nur in diesem Bereich darf ich ja eigentlich verfahren. Ansonsten wird das durch die Kommunalaufsicht einkassiert werden. Also da wird nicht viel passieren können, bin ich relativ fest von eigentlich überzeugt dann auch.
Nun sind ja in Bokenem, wir hatten es vorhin angesprochen, bei der letzten Bundestagswahl knapp 30% Zweitstimmen für die AfD. Diese Menschen, die da gewählt haben, die sind ja nicht alle als AfD-Wählerinnen und Wähler geboren worden. Das hat sich entwickelt. Und in Bokenem, darüber hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal gesprochen, Herr Block, gibt es so zwei Themen, die offensichtlich mit dazu beigetragen haben, dass die AfD viele Wähler mobilisieren kann dafür. Das ist einmal Thema Migration und Windkraft. Können Sie einmal zum Thema Windkraft, wie ist da die Lage und wie haben Sie das erlebt und war das ein Automatismus, musste das so kommen oder haben die anderen Parteien verschlafen, irgendwie das aufzugreifen und vernünftig zu thematisieren oder ist das so nur reine Stimmungmache gegen Windkraft gewesen und Populismus, wie haben Sie das als Bürgermeister wahrgenommen in den vergangenen Jahren?
Nein, das ist nicht nur reine Stimmung. Mache Thema Windkraft spielt in Bokenem schon, ich würde jetzt sagen, seit 15 oder 20 Jahren eine Rolle. Und das ist immer schon tatsächlich sehr kontrovers darüber diskutiert worden. Also man hat am Anfang geglaubt, dass man durch politische Resolution kann man bestimmen, wo Windräder hingebaut werden, wo Vorranggebiete ausgewiesen werden. Das ist natürlich Quatsch. Ich sage mal, eine politische Resolution ist eine Meinung hier in dem Bereich der Politik. Aber letztendlich wird hier auch nach Recht und Gesetz dann auch tatsächlich entschieden. Und das war die Schwierigkeit. Die Situation, die wir jetzt hier haben, ist natürlich mehr als unglücklich, dass halt überall dort Windräder gebaut werden, wo sie rechtlich und tatsächlich möglich sind. Diese Option habe ich dann und das, ja, die haben das verfolgt. Jeder sagt oder fast alle haben gesagt, wir können aktuell nichts gegen machen. Und wenn tatsächlich der Ambagger mit 60 Windrädern dann zugepflastert wird, das ist zu viel. Ich bin Befürworter der Windenergie, war ich schon immer, habe ich noch nie einen Hehl draus gemacht, aber man muss wirklich auch das Ganze betrachten. betrachten. Und ein ländlicher Raum verträgt es nicht, so überfrachtet zu werden. Und das ist natürlich jetzt Wasser auf den Mühlen natürlich der AfD, die generell sagen, wir wollen überhaupt keine Windkraft in dem Maßen haben, wir wollen andere Energieträger nutzen, aber bitteschön, verschandelt nicht unsere Landschaft. Also das ist mit einem Thema, wobei ich aber nicht glaube, dass das jetzt so ein Zuwachs bei der AfD bei den Wahlergebnissen tatsächlich bringt.
Glauben Sie eher, das war das Thema Migration in den letzten Jahren?
Also konkret, ja, tatsächlich.
Bokenem geht es ja, um das kurz einzuführen, das haben wir auch schon öffentlich thematisiert, auch Sie, um zahlreiche bulgarische Staatsbürger, die sich in Bokenem angesiedelt haben, teilweise zum Arbeiten hergekommen sind und dann da geblieben sind. Und ich glaube, 220 knapp ungefähr bulgarische Staatsbürger leben da, an denen sich manche in Bokenem stören. Die AfD hat das mehr oder weniger direkt zum Thema gemacht in den vergangenen Jahren, auch im Wahlkampf, Thema Sicherheit. Man fühlt sich unsicher in der Stadt. Da denkt man sofort an dieses Wort vom Stadtbild, von dem der Bundeskanzler auch mal gesprochen hat, weil wir auch bei der Polizei nachgefragt haben, die jetzt keine lineare Steigerung mit der Kriminalität feststellt oder keine besonders angespannte Sicherheitslage. Wie haben Sie diese Debatte um das Thema Migration und Sicherheit in Bokenem denn erlebt in den letzten Jahren?
Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich für mich ausgemacht habe, warum die AfD so einen großen Zuspruch hat. Wenn ich gucke, bei der letzten Bundestagswahl von 18 Wahlbezirken hat sie bei der Zweitstimme 12 Wahlbezirke hat sie gewonnen. Das ist schon eine Hausnummer. Wenn ich mal gucke, die SPD jetzt eigentlich, die vorher natürlich auch Wahlbezirke hatte, wo sie ihre Hochburgen hatten, die sind dort abgestürzt dann auch. Und die AfD hat gewonnen und man hat dann geguckt, woran kann das liegen dann auch tatsächlich. Und ein Punkt ist tatsächlich das Thema Migration vorab. Ja, ich bin auch der Meinung, Deutschland braucht Einwanderer, anders wird das wirklich nicht funktionieren und viele Einwanderer hier arbeiten auch, die sorgen dafür, dass der Laden auch weiterläuft, aber nicht jede Art der Migration, sag ich mal, ist auch wirklich ökonomisch erfolgreich. Ich drücke mich jetzt einfach mal so aus. Also nur mit reine Flucht- oder Armutsmigration kann ich hier den Fachkräftemangel, den wir haben, den werde ich dadurch nicht beheben können. In Bokenem, wir haben ungefähr 70 verschiedene Nationen tatsächlich, die leben alle friedlich nebeneinander her, da gibt's oder gab es in der Vergangenheit eigentlich nie Probleme und das ist eigentlich auch gut so, das waren EU-Bürger, Bürger aus Europa, Bürger aus der ganzen Welt, Weltbürger sage ich immer, da hat es eigentlich nie Probleme gegeben. Die stärkste Gruppe ist übrigens nicht die Bulgaren tatsächlich in Bokenem, sondern das sind die polnischen Mitbürger, die hier leben, das ist wie gesagt die größte eigentlich Gruppe und danach kommen aber auch wirklich dann schon die Gruppe Bulgaren aus den Balkanstaaten, die wirklich nach hierhin gekommen sind. Und das Problem ist, die konzentrieren sich alle in der Kernstadt. Die Kernstadt hat ungefähr 4.500 Einwohner und diese Gruppe konzentriert sich nahezu 100% ausschließlich hier in der Kernstadt. Dann kann man sagen, ist das jetzt viel, wenn hier 230 Menschen aus Bulgarien leben oder ist das jetzt eigentlich wenig? Ich habe mal geguckt, wie viele Bulgaren tatsächlich im Landkreis Hildesheim leben und dann abgegrenzt davon, wie viele in der Stadt Hildesheim, die natürlich als Großstadt auch viele Bulgaren beheimatet dort. Kann ich bei Bokenem schon Ausrufezeichen hintermachen? Bei uns sind überproportional viele Menschen aus Bulgarien. Das gibt gewisse Spannungsfelder natürlich auch, weil halt wahrgenommen wird, dass sie größtenteils nicht arbeiten tatsächlich, dass die ganzen Familien hier sind, dass sie sich in der Kernstadt konzentrieren und alle auf dem Marktplatz sitzen. Sie kommen aus dem Balkan, sie haben andere Lebensgewohnheiten. Das ist einfach so. Sie haben zum Teil in ihrem Heimatland, wo sie herkommt, schon am Rande der Gesellschaft gelebt, als Sinti und Roma, wie viele dann tatsächlich sind. Und das bringt tatsächlich Probleme mit. Und wenn man dann wirklich guckt, dann ist das Thema Sozialmissbrauch und so weiter, spielt dann immer eine Rolle. Ich weiß jetzt nicht, man müsste mal gucken beim Jobcenter, wie viel beziehen denn tatsächlich Sozialleistungen, je nach dem SGB oder Bürgergeld. Und da wird dann drauf geschaut, wie kann das denn sein? Freizügigkeit in der EU, finde ich, ist ein hohes Gut, aber man muss auch gucken, wie kann man sich dagegen wehren, dass die Freizügigkeit tatsächlich missbraucht sind. Also dass sie wirklich dann aus Bulgarien nach hier kommen, über einen gewissen Zeitraum einen sozialversicherungspflichtigen Job tatsächlich annehmen und dann tatsächlich rausgeben und dann im Sozialsystem drin sind. Das ist tatsächlich ein Problem. Also das, da mache ich auch kein Hehl draus. Das glaube ich tatsächlich. Und ich glaube, die ersten Bundesländer, ich glaube Nordrhein-Westfalen, die haben schon gesagt, okay, diesem Thema müssen wir uns annehmen. Das Thema dürfen wir nicht der AfD überlassen, sondern wir müssen gucken, wie ist die Situation tatsächlich? Ist es nur ein Bauchgefühl oder sprechen die Zahlen tatsächlich dafür? Mhm. Und man kann auch EU-Bürger ausweisen. Also die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Oder man kann Kürzungen an den Sozialleistungen vornehmen. Ich glaube, diesen Weg geht Nordrhein-Westfalen gerade. Und hier müssen wir, finde ich, auch was gucken. Also das ist nach meinem Bewerten ein Punkt, warum die AfD hier in Buchenem so einen Zuwachs tatsächlich hat.
Mhm. Da ist in der Diskussion im vergangenen Jahr auch oft viel durcheinander gegangen und wurden pauschale Urteile, Vorurteile gefällt. Also da ging es dann um Abschieben und Sie haben es gerade angesprochen, Freizügigkeit EU, also wenn die EU-Bürger sind, ist es nicht mal eben so gemacht wie bei Asylsuchenden, die abgelehnt sind. Das heißt, da ist in der politischen Debatte meiner Beobachtung nach auch viel durcheinander gegangen. Da wurde pauschalisiert und über einen Kamm geschoren. Es hieß dann die Ausländer, die Migranten, ohne zu differenzieren, um wen geht es denn eigentlich genau, oder?
Die Gefahr ist ja sehr groß dabei, dass man verallgemeinert. Dass man sagt immer, die Bulgaren, das Thema hatten wir eigentlich schon oft eigentlich und die Gefahr ist natürlich da und trotzdem darf man oder muss man, wenn man glaubt, ein Problem erkannt zu haben, muss man auch darüber sprechen dürfen. Es wurde wirklich alles in einen Topf geworfen natürlich. Die Geflüchteten, die einen Asylstatus haben, die wurden gleichgesetzt mit den Bulgaren. Viele wussten nicht, dass Bulgarien in der EU ist und haben das dann auch wieder durcheinander geworfen. Also alles war in einen eigentlich Topf und alles ist böse eigentlich in dem Bereich. Und hier muss man eigentlich schon differenzieren tatsächlich.
Hm. Herr Hensel, wie beobachten Sie das?
Wir sehen in Niedersachsen, aber auch deutschlandweit ein Phänomen, was in das Vorhergesagte mit reinspielt, nämlich dass die AfD hat ja lange erstmal besonders starke Ergebnisse oft in Gegenden geholt, wo niedrige Migrationsquoten waren. Wir haben aber jetzt zunehmend das Phänomen, dass die AfD eben nicht nur Hochburgen in ländlichen Räumen hat, sondern eben in einzelnen Stadtteilen. Das zeigt sich jetzt auch mittlerweile in Niedersachsen. Und da ist die Tendenz zumindest da, dass sie in sozial schwachen und von starker Migration geprägten Stadtteilen sehr hohe Ergebnisse abgreifen kann. Das sind oft Stadtteile, in der die SPD früher stark war, oft dominant, hegemonial war, wo sie aber unheimlich einen Rückhalt in der Bevölkerung verloren hat und da eben niemand ist, der sich um das ganze Thema Integration, das ganze Thema Migration, jenseits der Frage, wie steuert man das, ne? Wie steuert man die Zuwanderung? Das wird ja nicht auf kommunaler Ebene entschieden. Aber da fehlt es sozusagen an einem Auffangen dieser Stimmung und Stimmungslagen. Und die Gefahr besteht, dass die AfD eben aus dieser Melange soziale Marginalisierung, Segregation und Migrationsfragen verrückterweise gerade in diesen Vierteln oder in diesen Stadtteilen besonders erfolgreich wird. Und da ist, glaube ich, ein starker Handlungsbedarf, da reinzugehen, weil die AfD ja eben dann nicht nur die Interessen der oder nicht nur die Alteingesessenen irgendwie anspricht, die sagen hier, wir sind überfordert oder uns ist zu viel Migration in unserem Stadtteil, sondern die AfD mittlerweile auch in der Lage ist, verschiedene migrantische Gruppen anzusprechen. Da gibt es ja immer wieder das Phänomen unter Russlanddeutschen, aber mittlerweile auch unter anderen Migrationsgruppen. Es gibt Konflikte unter Migrationsgruppen und die AfD ist sich sehr gewahr und zum Teil auch sehr offen darin, diese Migrationskonflikte zu adressieren. Und das ist natürlich umso wichtiger, dass natürlich die etablierten Parteien dieses Thema nicht nur als Problem und als Tabuthema, sondern auch als Thema anfassen, was sie, wo sie wieder einen Repräsentationsanspruch ins Zentrum stellen. Also sagen, wir versuchen diese Probleme nicht nur zu lösen, sondern wir versuchen auch die einzelnen Gruppen wieder anzusprechen, was natürlich bedarf, dass sie auch entsprechendes Personal hat, ne? Also die in Vierteln, sowohl in sozial schwachen Vierteln als auch in migrantischen Milieus sprechen und kommunizieren können. Und das ist natürlich ein großes Problem, was gerade sozusagen alternde Volksparteien, was alternden Volksparteien natürlich nicht so einfach fällt wie in neuen Parteien.
Der niedersächsische AfD-Landesverband ist genauso wie der in Sachsen-Anhalt auch als vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft derzeit. Eine endgültige gerichtliche Entscheidung dazu steht noch aus. Die AfD möchte das gerne verhindern, diese Einstufung, die offizielle. Bei dem Podium in Bokenheim hatten wir darüber auch gesprochen. Aus dem Publikum vom AfD-Kandidaten für das Bürgermeisteramt kam die Replik, ja, das sei alles politisches Framing, politisch motiviert. Die AfD, das sind eigentlich die aufrechten Demokraten. Und nur weil die AfD so erfolgreich sei, wollten die anderen Parteien das eben verhindern. Dazu der Vorwurf, dass das der Verfassungsschutz ja sowieso über die Innenministerien immer politisch gesteuert sei. Herr Hensel, wie schätzen Sie diese Lage zurzeit ein? Also die Einstufung als gesichert rechtsextrem, das ist ja schon länger so und es tut ja dem Erfolg der AfD bislang in Umfragen und bei Wahlen keinen großen Abbruch. Die nimmt sogar zu. Ist das inzwischen vielleicht, oder sieht die AfD deswegen vielleicht auch gar keinen Grund mehr, sich wirklich zu mäßigen und Radikale vielleicht klein zu halten oder auszuschließen, weil das inzwischen auch so eine Art Auszeichnung vielleicht sogar ist, so behandelt zu werden? Und also hat ja nicht dazu geführt, dass sie weniger Wähler haben, ne?
Ja, ganz fraglos ist die Signalwirkung der Einstufung als rechtsextremistisch und auch die Stigmatisierung, die damit politisch einhergeht, hat sich abgeschliffen in den letzten Jahren. Das sehen wir daran, dass eben nicht nur die AfD diesen offensiven, sehr mutigen Umgang sozusagen damit auch pflegt, dass sie sagt, hier, guck mal, das ist eine Auszeichnung, sondern wir sehen auch, dass offenbar Wählerinnen und Wähler sich davon weniger abschrecken lassen. Genaue Daten oder Erkenntnisse dazu sind mir nicht bekannt. Wir wissen aus unseren Umfragen, dass der Verfassungsschutz von einer leichten Mehrheit, ich glaube, es ist etwa 54% der Befragten, politisches Vertrauen genießt. Allerdings gibt es auch einen Teil, der das eben nicht so sieht. Ne? Und dieser Teil wird sich sicherlich nicht nur aus AfD-Anhängern und Anhängerinnen zusammensetzen, sondern es gibt ja auch viele andere Kritiken am Verfassungsschutz, ja auch grundlegende und wichtige demokratietheoretische Kritiken an der Arbeit des Verfassungsschutzes. Die AfD verkürzt aber natürlich sozusagen die Komplexität und die Schwierigkeiten der Arbeit des Verfassungsschutzes enorm, weil sie eben so tut, als wäre irgendwie ein reiner Spielball und als sei die Arbeit eben nicht gesetzlich legitimiert und auch nicht gesetzlich eingehegt und als würde sie auch nicht parlamentarisch kontrolliert werden. Ne? Das heißt, der Verfassungsschutz schaltet und waltet jetzt also sozusagen nicht auf Zurufen der Politik, sondern da gibt es eben Kontrollmechanismen. Und dennoch, klar, kommt in dem Moment, wenn es eben um die Einordnung als rechtsextremistisch geht, ist das Dilemma auf, was angelegt ist in unserem Grundgesetz, in dem Grundgedanken der wehrhaften Demokratie, dass man sagt, wenn eben Bedrohungen der Demokratie, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufkommen, dann dürfen wir den freien politischen Wettbewerb einschränken oder da intervenieren. Und das genau ist natürlich das Erlebnis, was jetzt AfD-Politikerinnen und Politiker und vielleicht auch AfD-Wählerinnen eben haben, vielleicht auch Wählerinnen, die gar nicht die AfD wählen und das eben aus anderen Gründen kritisieren. Da, wo es noch eine gewisse Wirksamkeit hat, ist natürlich die Frage, welche Konsequenzen hat das für die AfD selbst? Ne? Also welche rechtlichen Folgen können durch die Einordnung als rechtsextremistisch eben seitens der Politik entsichert werden sozusagen, eingeleitet werden. Welche Folgen hat das auch für individuelle Mitglieder? Ne? Stichwort eben Beamtenrecht und andere Diskussionen. Eine große Diskussion, was ich, ist das ja etwa auch unter Lehrern oder so etwas. Also das heißt, da sehen wir natürlich, dass das nicht alles völlig bedeutungslos ist und dass die AfD das nicht einfach sozusagen völlig wegwischen kann. Aber so wie wir es vielleicht von früher her kennen, dass eben extremistische Kleinparteien, Splittergruppen gestempelt wurden und das eben auch einen Effekt auf die breite öffentliche Mitte hat, das ist fraglos weniger geworden.
Hm. Herr Block, wie sehen Sie die Debatte um mögliches Verbotsverfahren oder Antrag zu stellen, die AfD zu verbieten? Denken Sie, das ist ein sinnvoller Weg oder würden Sie vielleicht eher sagen, so naja, aber dadurch verschwinden ja die Wähler nicht? Also dann ist vielleicht nur eine Fragezeit, bis sich eine neue Partei gründet, die genauso drauf ist.
Also ich persönlich würde es nicht für richtig empfinden, jetzt mit einem AfD-Verbotsverfahren auf das Erstarken der AfD zu reagieren. Ich glaube, das wäre ein Eigentor. Das wird so eigentlich nicht funktionieren. Ich bin gerade noch überlegen, ich habe auf YouTube, glaube ich, mal so einen Beitrag gesehen. Da gab es, ein Theaterspiel. Sollen wir die AfD verbieten? Also im Gerichtsverfahren wurde nachgestellt. Und ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Publizisten, der da eine flammende Rede eigentlich dafür gehalten hat. Bitte schön. Ja, genau. Also ich fand das gut. Die Argumente, die er vorgebracht hat, kann ich nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass das ein Fehler wäre, jetzt in ein AfD-Verbotsverfahren tatsächlich anzutreten. Dadurch kriegt man das Problem eigentlich nicht gelöst dann auch.
Wie sieht das der Politikwissenschaftler Hensel?
Das wird in der Politikwissenschaft aktuell extrem kontrovers auch diskutiert. Zu den Grundpositionen, die auf der einen Seite sagen, die AfD ist im Prinzip schon zu groß, um noch in einer Parteiendemokratie jetzt aus dem Spiel genommen werden zu können. Und der Gegenposition, die sagt, naja, gerade weil sie so groß ist, muss sie aus dem Spiel genommen werden, kommen eben jetzt zusätzliche Punkte hinzu, dass natürlich diese Form des Verbots einer so großen Partei noch nie durchgesetzt wurde und ganz viele rechtliche und Folgeprobleme aufkommen, die in der Breite zumindest der politischen Debatte eben jetzt ja gerade erst ankommen. Was bedeutet das etwa für Mandatsträger der AfD? Was bedeutet das für Parteistrukturen? Wie soll das eigentlich umgesetzt werden? Was passiert eben auf der anderen Seite eben mit der großen und heterogenen Wählerschaft? Ist es überhaupt denkbar, dass eben diese Wählerschaft, die sich ja sehr stark abgelöst hat und schon lange abgelöst hat von den etablierten Parteien, dass sie überhaupt neu integriert wird? Wie kommen wir am Ende jenseits sozusagen dieses AfD-Problems eigentlich wieder zu einer Situation, dass wir sagen können, das politische System kann diese Wähler und Wählerinnen wieder integrieren? Das ist sozusagen die politikwissenschaftliche Debatte, die auch ganz wenig Antworten bisher hat, ne? Bis auf eben Stimmen, die sagen, naja, dann brauchen wir eben irgendwie eine neue rechtspopulistische Partei, die gemäßigter ist oder so etwas. Aber das ist ja nichts, was man am Reißbrett planen kann. Insofern, da sind eben enorme Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten tragen eben neben anderen grundlegenden Argumenten dazu bei, dass das aktuell ja nicht vorankommt.
Sehr aktiv ist auch die Nachwuchsorganisation der AfD, die Generation Deutschland nennt die sich, nachdem die junge Alternative aufgelöst wurde, weil man intern in der Partei wohl auch befürchtete, naja, da ist man so radikal, dass sie bald verboten werden könnten, eventuell die Generation Deutschland, so die bisher auftritt, von der auch hier im Kreis Hildesheim wir Mitglieder und Vertreter, die vor allen Dingen auf Social Media sehr aktiv sind, die macht bisher nicht den Eindruck, als sei sie deutlich gemäßigter als die junge Alternative. Welche Rolle spielt die Generation Deutschland, der Nachwuchs der AfD aus ihrer Sicht für die politische Mobilisierung im Land?
Naja, die Jugendorganisation der AfD, es gab ja früher die Junge Alternative, wie Sie gerade geschildert haben, die dann aufgelöst wurde, hat am Anfang vor allem in den ostdeutschen Landesverbänden eine große Rolle gespielt. Die waren ja schon früh politischer dynamisch, aber mitgliederschwach. Das heißt, die hatten ein Ressourcenproblem und in diesen Ressourcenproblem ist eben die JA reingegangen und hat eben geholfen, das zu kompensieren, indem sie eben Personen gestellt hat, die eben kandidiert haben, die Parteifunktionen übernommen haben, die eben mobilisiert haben in Wahlkämpfen, die eine Brücke gebildet haben zum Vorfeld der Partei, zum Bewegungsvorfeld der Partei, was in vielen Bereichen ja einen rechtsextremistischen Hintergrund eben auch hat. Insofern, ausgehend von dem, was wir da schon gesehen haben, findet eben von diesen Aktivitäten eine Integration in die Partei statt. Und das sehen wir, nachdem es im Osten jetzt schon länger läuft, eigentlich auch seit ein paar Jahren immer stärker im Westen. Die Generation Deutschland nimmt eben diese Funktion zunehmend ein. Und das war ja auch eine Idee der Neugründung, dass man sagt, naja, wir wollen eigentlich, oder das war zumindest nicht das primäre Ziel, irgendwie die Parteijugend zu entradikalisieren, sondern das primäre Ziel, was seitens der AfD dahinter stand, war eben diese Parteijugend stärker an die Partei zu binden, sie also sozusagen als Organisationsstruktur einzugliedern, die dafür sorgt oder von der die Partei profitieren kann. Und das ist, wenn wir jetzt eben so das in den Anfängen sehen, die Entwicklung der Generation Deutschland ja offenbar der Fall, wird ja eben auch stark wahrgenommen, jetzt auch von der Bundespartei, eben auch von den Landesverbänden. Und da gibt es ja auch viele Überschneidungen.
Herr Block, Sie sind parteilos. Hat sich in den letzten Jahren in der parteienpolitischen Landschaft eigentlich irgendwas entwickelt zum Positiven, sodass Sie gedacht haben, ach, eigentlich die oder die Partei ist doch eigentlich so, dass ich vielleicht sogar mal eintreten würde?
Eintreten tatsächlich nicht. Da wurde ich ja vor 11 Jahren schon gefragt, Mensch, er tritt als parteilos an, wann lässt er die Hosen runter und sagt, Mensch, ich bin aber doch hier, dass ich mehr zu der Partei tendiere. Ich gebe auch jetzt hier keine Empfehlung ab, weil das wird gleich als Empfehlung dann so verstanden. Mensch, Block, der wählt immer CDU oder wen auch immer und das vertritt er dann jetzt auch hier auf kommunaler Ebene. Ich sage mal, es ist schwierig zurzeit. Das ist, wenn ich mir gucke, welches Bild gibt aktuell die Bundesregierung ab? Also wo soll ich da jetzt meinen Haken machen und sagen, bitteschön, das ist gute Regierungsarbeit. Ich glaube, ich habe eine Umfrage gelesen, dass 80% der Bevölkerung tatsächlich mit der Regierungsarbeit unzufrieden ist. Und wenn ich mir dann die Verhältnisse tatsächlich hier im Bundestag angucke und wer koaliert mit wem, wer ist zu welchen Zugeständnissen gezwungen? Also muss ja eigentlich von seiner eigenen Linie, seiner Parteilinie abweichen, sage ich mal, um die Koalition hier bilden zu können, dann ist es schon wirklich, wirklich schwierig. Also aktuell, ich überlege wirklich, ich weiß aktuell nicht bei der Kommunalwahl, wo ich mein Kreuz mache. Doch, ich weiß, wo ich sie nicht machen werde, das ist schon relativ klar, aber tatsächlich weiß ich noch nicht genau, wo ich mein Kreuz machen werde.
Wenn Sie zum Abschluss jetzt im Gespräch hier so einen Wunsch, sagen wir mal jetzt als Privatmann, der Sie bald sind, an die Bundespolitik, an die verantwortlichen Politiker auf Bundesebene äußern könnten, was wäre das? Was fordern Sie oder was wünschen Sie sich hauptsächlich?
Also mein Wunsch wäre erstmal, dass der Wahlkampf, wie gesagt, dass alle auf dem Teppich bleiben, es ist Wahlkampf. Ja, es ist wichtig und schwierig, aber bitteschön, persönliche Anfeindungen und so, das hat da eigentlich nichts verloren, eigentlich in dem Ausmaß, wo es aktuell tatsächlich stattfindet, dass da einem Kandidaten da Eier an die Hauswand geworfen werden und.
Das war jetzt hier in Bokenen.
Ja, das war in Bokenen wieder. Das muss eigentlich nicht sein. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Bundesregierung ein geschlossenes Bild, zumindest eine geschlossene Außendarstellung abgibt. Ja, sie haben aktuell mit sehr großen Problemen zu kämpfen. Ich glaube, das weiß jeder. Ich glaube, das größte Problem ist für mich Trump tatsächlich. Ich nenne jetzt nur die Stichworte Grönland und Iran. Also was er dort für Problemfelder geschaffen hat, die vorher so nicht absehbar waren, damit muss man tatsächlich erstmal umgehen. Und ein großes Problem auch der Bundesregierung ist für mich die Außendarstellung. Natürlich kann man nicht immer einer Meinung sein und natürlich hat man andere Meinung, man streitet sich, aber bitteschön, das macht man hinter verschlossenen Türen dann nach außen, bitteschön eine einheitliche Darstellung. Und ich erinnere dann eigentlich nur an Frau Baas, diese Aussage, niemand wandert in unser Sozialsystem ein. Das ist, glaube ich, das hat viele eigentlich aufgebracht. Oder auch, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen hat sie eine Rede vor den Jusos gehalten und dann tatsächlich dann auf eine Aussage von Merz angesprochen, das war Bullshit. Also das ist ihr Bundeskanzler, das ist unser Bundeskanzler, die sitzt mit in der Regierung und da kann ich nicht nach außen sagen, das ist Bullshit. Das funktioniert nicht. Also ich finde, deswegen haben auch viele das Vertrauen in die Bundesregierung und die Arbeit dann auch verloren da eigentlich, weil sie auch eine schlechte Außendarstellung tatsächlich nach außen haben.
Herr Hensel, jetzt könnte man ja sagen, für so einen Politikwissenschaftler, das ist eigentlich einfach nur total spannend gerade, weil so viel passiert. Man kann viel analysieren und bewerten, einordnen. Wenn man jetzt auf den Privatmann Hensel guckt, der ja auch einfach nur Wähler ist und politisch interessiert vielleicht, wie viele andere, was erwarten Sie von der Bundesregierung, der Sie vertrauen können was erwarten Sie von der Politik der Verantwortlichen für die kommenden Jahre?
Fällt mir schwer sozusagen.
Können Sie nicht gerne die Politikwissenschaftler von sich als Privatmann?
Fällt mir schwer, da die Rollen zu auseinander zu klamüsern. Deswegen kriegen Sie die Antwort, die Sie vielleicht von der Privatperson haben wollen, jetzt auch nicht. Ich sehe eben diese enorm hohe Komplexität. Ne? Sie haben das gerade angerissen. Schon vor dem Aufstieg der AfD sind eben im Parteiensystem Dinge so stark erodiert, dass Regieren immer schwieriger wurde. Dann kommt die AfD dazu. Jetzt wird es eben noch viel schwieriger in einer immer stärker stärker polarisierten Gesellschaft haben es eben diese notwendig gewordenen lagerübergreifenden Koalitionen besonders schwer. Und ich bin tatsächlich selber jetzt auch nicht in der Lage zu sagen, einen Vorschlag zu machen, zu sagen, ich wüsste genau, wie es funktioniert. Ich glaube, wir haben jetzt in der letzten Regierung, in dieser Regierung jeweils Ansätze gesehen, die es nicht geschafft haben, dem Druck von innen und dem Druck von außen standzuhalten. Und das hat natürlich aber auch zu einer starken Reflexion jetzt zumindest ja von einer Reihe von Medien geführt, zu sagen, welche Ansprüche stellen wir, können wir in so einer Situation an Regierungspolitik eigentlich eben stellen. Es ist aber natürlich zu wünschen, dass eben da eine kohärentere und vor allem nach außen kohärentere Politik eben gemacht wird, wenn wir nochmal das verknüpfen mit dem, was wir so analysieren und messen. Es gibt eben das Problem, das sehen wir seit Jahren in Niedersachsen auch, dass die Befragten bei uns in den Umfragen sagen, wir glauben, dass Politik Probleme lösen kann. Wir glauben aber, immer mehr Leute glauben zugleich, dass Politik die Probleme aber nicht wahrnimmt oder nicht löst. Und damit entsteht eben was ganz Grundsätzliches, nämlich ein Problem der politischen Repräsentation. Und das ist der Anfang von dem ganzen großen, komplexen Wust, über den wir heute sprechen, was es so schwierig macht. Und insofern ist es weiterhin wichtig, dass etablierte Politik, aber auch das neue politische Akteure eben im Zusammenspiel eben Themen bearbeiten und, so schwierig das auch ist, am Ende zu effektiven und konsequenten Lösungen am Ende kommen. So schwierig das eben unter Innen- und Außenbedingungen ist, haben wir ja gerade wichtige Hinweise zugehört.
Herr Hensel, haben Sie vielen Dank für Ihre Einordnung und Ihr Kommen ins Studio. Herr Block, haben Sie auch vielen Dank. Es ist spannend, wie die Wahl ausgehen wird. Erst Sachsen-Anhalt und dann hier Kommunalwahl in Niedersachsen. Wir werden ausführlich darüber berichten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Das Thema der Woche, ein Podcast von Hat's gehört, der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.